Hallo und herzlich willkommen zum Datenbusiness-Podcast. Mein Name ist Bernhard Sonnenschein, ich bin Gründer und Chefredakteur von datenbusiness.de. Ich werde hier verschiedene Themen der Datenwertschöpfung besprechen, mal allein und mal mit tollen, hochkarätigen Gästen, nämlich den Machern der Datenwirtschaft. Heute zu Gast Dr. Jonathan Mall von Neuroflash. Jonathan, du bist promovierter Psychologe. Für uns aber vor allem interessant ist, dass du immer schon eigentlich eine unternehmerische Ader hattest, so wie ich das in deinem Werdegang sehen kann. Yeah. Könntest du das vielleicht einmal beschreiben?
Ziemlich einfach. Also während meines PhDs, den ich in Holland gemacht habe, immer wieder Paper gelesen, in denen halt echt spannende Sachen gefunden wurden. Und ich habe eigentlich dann immer mit meinen Kommilitonen, meinen Kollegen einfach drüber geredet, ja, das müssen wir noch unbedingt mal umsetzen in der App oder das wäre doch so cool, könnte man das auf der Webseite mit diesen Daten verknüpfen. Und die haben dann immer gesagt, ja, dann mach das doch. Und deswegen habe ich das dann gemacht. Okay. Also nach dem Studium ziemlich direkt raus und dann einfach geschaut, wie kann man genau dieses Beste der Wissenschaft irgendwo verbinden mit dem, was auch da draußen gebraucht wird. Und das geht in den meisten Fällen nur, wenn du entweder eine tolle Position hast bei so Leuten wie Philips oder sowas, aber dann gehört dir das Patent nicht. Und ich dachte, ich mache das lieber selber, dann gehört mir auch das Patent.
Und nach dem Studium, damit meinst du direkt nach der Promotion, nehme ich an?
Korrekt.
Genau, und das war dann eben das Unternehmen Neuroflash. Das hast du gegründet vor 4,5 Jahren. Und das ist ein Unternehmen...
Also es gab noch ein paar Umwege, ja, muss man dazu sagen. Also wir haben zuerst ein Projekt gemacht mit IBM. Da haben wir Big Data for Hospitality gemacht. Also haben mit so einer Splash-Page für Wi-Fi-Hotspots dann Daten von Facebook, so Likes-Profile und sowas halt übernommen und dann basierend auf den Daten den Leuten zum Beispiel Tickets vorgeschlagen, also so eine Art Recommender-System auf Facebook-Daten, was dann immer aktuell war für das Hotel selber. Also du checkst ein, die Leute an der Rezeption wissen sofort, wie du drauf bist und können dir dann halt coole Sachen vorschlagen. Also du kannst im Intranet Sachen abrufen oder so. War super cool. War auch ein mega cooles Feedback-System mit den Kunden, aber wir haben am Ende das Ding nicht fertig entwickelt bekommen, sage ich ganz offen. Also von der technischen Seite hat es funktioniert, aber die Probleme kamen von den Schnittstellen beim Kunden. Die waren einfach zu unterschiedlich. Jeder hatte ein ganz eigenes CRM, da gab es keine einheitlichen Sachen und da war es sehr schwer, dann für jedes was Neues zu entwickeln. Das hat da leider nicht funktioniert.
Ja, Jonathan, das ging jetzt so schnell, dass ich gerne nochmal die Likes-Profile mit ein bisschen Erklärung hätte.
Ja, ist schon eine Weile her. Also wir haben es ein bisschen anders gemacht als Cambridge Analytica dann später. Beziehungsweise eigentlich Cambridge Analytica hat es ja meiner Meinung nach nicht ganz so clever gemacht wie die Leute von Cambridge selber. Aber ich glaube, Michal Kosinski war das. Der hat praktisch die Persönlichkeitstests und diese Like-Profile gegeneinander laufen lassen und dann halt aus den Like-Profilen entsprechend Persönlichkeiten abgeleitet. Und bekanntermaßen hat dann Cambridge Analytica daraus zum Beispiel politische Werbebotschaften geschnürt, die halt auf verschiedene psychologische Profile zugeschnitten waren. Mhm. Das haben wir alles gar nicht gemacht. Stattdessen haben wir geschaut, können wir an der Semantik von Like-Seiten, die wir bei einem Gast finden, der sich eincheckt in einem Hotel, ableiten, ob der zum Beispiel zum Foodtruck möchte oder zum Rockkonzert. Und je besser wir das können, desto eher können wir denen dann halt auch sagen, hier kannst du sofort ein Ticket buchen oder hier schau mal, da ist ein umsonst Foodtruck-Festival, geh doch mal dahin. Mhm. Und das dann halt alles aufbereitet, personifiziert für den Gast, der sich halt eincheckt, der sowieso im Hotel online möchte. Damals war Wi-Fi-Hotspot halt noch ein Riesenthema. Und als nächstes bekommt er dann halt auch das, was für ihn relevant ist. Und das war spannend, hat auch funktioniert, aber ist dann am Ende in der technischen Umsetzung, also von dem Development, von der IT-Seite eher, dann leider gescheitert.
Also skalieren war das Problem, nehme ich an.
Ja, genau. Also wir haben es nicht so richtig unterbekommen an die ganzen verschiedenen Systeme, die es auf dem Markt gibt bei Hotels.
Mhm. Okay, verstehe ich. Mhm. Das war dann bei, hattest du gesagt, IBM?
Genau, die haben das Ding unterstützt. Also wir sind da eigentlich ziemlich direkt bei denen halt eingestiegen, haben mit so einem 3-Jahres-Programm, wo wir von denen halt ziemlich viel Tech bekommen haben. Also damals habe ich dann halt so SPSS-Modeler gelernt und all solche Sachen so ein bisschen ja, meine ersten Schritte nach dem Studium, wo ich schon viel gemacht hatte mit Data Science, also MRI, EEG-Daten, alles Mögliche, was schon sehr komplex ist, sehr rechenintensiv. Also da habe ich viel mit R gearbeitet. Und dann habe ich halt dank IBM dann entsprechende andere Softwares auch kennengelernt und halt auch mehr diese Machine Learning-Ansätze, die während des Studiums dann doch nicht ganz so groß geschrieben wurden damals. Mhm. Abgesehen von Bayesian Statistics, da war ich einer der Ersten, der in den Genuss kam von dieser sehr viel besseren Statistik.
Ja, das ist ein Stichwort gerade, das wirklich die Runde macht eigentlich, ne? Weil der Judea Pearl auch sehr, sehr stark auf die Trommel klopft mit seinem neuen Buch, Book of Why. Ist das eigentlich in aller Munde, dass man doch eigentlich Bayesian Statistik machen muss mindestens?
Ja, unbedingt. Also gerade in der Psychologie, wo halt Effekte schnell signifikant werden, aber dann komplett unbedeutend sind, um ein Individuum einzuschätzen, ist es halt wichtig, dass man wirklich eine Aussage darüber treffen kann, wie relevant das gerade ist. Und dazu sind P-Tests halt weniger in der Lage, meiner Meinung nach, als Bayesian Statistics.
Das Ganze, was du gerade beschrieben hast, war 2012, 13, 14, so in der Zeit?
Korrekt.
Ah ja. Okay, das war also noch genau vor der Gründung, aber hat letztlich zu der Gründung Ende 2015 von Euroflash geführt.
Auch nochmal über einen anderen Umweg, also bin dann zurück nach Hamburg und habe dann Recommend2 gegründet mit den damaligen CMO und den Leuten von Fastbill, also so eine Art Recommender-System, was dann anhand von deinem Session-Cookie und sowas rausgefunden hat, auf was für ein Incentive du reagierst, um zum Beispiel ein Produkt weiterzuempfehlen, also Weiterempfehlungsmarketing, sodass du dann halt, wenn du irgendwie, keine Ahnung, Brieftaschen verkaufst, dann demjenigen, der gerade auf deiner Seite ist und du möchtest, dass er dich weiterempfiehlt, den kannst du dann halt genau das Richtige bieten, damit er das tut. Und auch da schmerzlicherweise wieder nicht an der Technologie selber, sondern da auch an dem Development leider gescheitert mit dem CTO, mit dem wir da am Boot waren. Ja. Hat es nicht so gut funktioniert. Also der wollte dann am Ende lieber einen hochdotierten Job bei einem namenhaften Energieanbieter machen, anstatt dieses eher unsichere Startup. Obwohl es super angefangen hatte. Wir hatten echt beinahe 1000 Leute auf der E-Mail-Liste und so. Und wir hatten die ersten Kunden, bei denen es auch gut funktioniert hatte. Aber so ist es halt gekommen. Und dann bin ich da halt raus. Und wir waren zu dem Zeitpunkt im Microsoft Accelerator. Schon in Berlin. Wir wurden angenommen. Die fanden das richtig klasse, was wir gemacht haben. Aber ich hatte dann keinen CTO mehr. Und dann habe ich mich also umgehört, geschaut, wen ich damit ins Boot hole. Und ich hatte das große Glück, um eigentlich gleichzeitig einen Kunden an die Angel zu bekommen, der gerade ein Problem hatte, was ich lösen konnte. Und ein CTO, der das auch technisch umsetzen konnte, und zwar schnell. Und dann haben wir in sehr kurzer Zeit online Umfragen gebaut, die auf den neuesten Erkenntnissen aus der Psychologie halt beruhen, um Werbebotschaften, zum Beispiel Markennamen etc., implizit, also unbewusst zu testen. Stell dir vor, ein Konsument da draußen macht seinen Browser auf und bekommt dann halt flickernde Lichter zu sehen quasi. Und nur an der Reaktionszeit auf diese Lichter können wir dann ablesen, inwiefern er zum Beispiel unterbewusste Nachrichten, die wir eingestreut haben, in dieses flickernde Licht, wie er das bewertet hat. Und daran kannst du dann halt abmessen, ob ein bestimmter Markenname besser geeignet ist, um bestimmte Assoziationen auszurufen.
Okay, und wie habt ihr das konkret ausgespielt, diese Markennamen? Also konnte man die dann irgendwo im Browser sehen oder wie muss man sich das vorstellen?
Also wir haben ziemlich viel Masking genutzt. Das ist eine Technologie, also eine Methodik aus der kognitiven Psychologie. Du kannst nämlich einen Stimulus, den du zeigst, maskieren. Das heißt, wenn du ihn kurz zeigst und danach ein Bild, was ähnlich ist, aber doch anders und dir praktisch so eine Art weißes Rauschen sozusagen gibt für dein visuelles System, dann kannst du diesen Stimulus nicht mehr bewusst wahrnehmen. Mhm. Und nichtsdestotrotz hat dein Gehirn es aber gesehen. Und in der Reaktionszeit auf einen anderen Stimulus danach, wie zum Beispiel ist jetzt der Ball links oder ist der Ball jetzt rechts, kannst du ablesen, ob unterbewusst das System eher Aufmerksamkeit auf die eine oder andere Seite von dem Bildschirm gelenkt hat. Und wenn genau hinter diesem Bereich, wo dann das Auge halt aufschlägt, genau das Werbemittel war oder der Name, den du testest, dann kannst du daraus ablesen, welche Variation gerade besser ist. Also zum Beispiel grüner oder roter Hintergrund von deiner Werbebotschaft, die spielst du gleichzeitig aus, links und rechts, maskierst sie, sodass sie niemand sieht, aber dann sagst du, dann zeigst du auf der linken Seite einen Ball und dann sagst du, wo ist der Ball? Und wenn jemand halt durch zum Beispiel den grünen Hintergrund automatisch auf die linke Seite geschaut hat, dann können wir an der Reaktionszeit zu dem Ball, der dann auch links erscheint, halt ablesen, hat er unterbewusst sich auch diese Seite eher angeschaut. Und das ist ein typisches kognitives Experiment eigentlich. Und wir haben das halt umgemünzt für Konsumentenforschung. Und das haben wir dann mit dem Kunden gemacht. Der war sehr zufrieden. Es hat auch toll funktioniert. Also wir haben das ein sehr erfolgreiches Produkt dann gelauncht. Und dann ist eigentlich so diese Idee von Neuroflash entstanden. Sprich, wie können wir herausfinden, was Menschen mit Werbung, mit bestimmten Botschaften assoziieren. Aber wir haben immer noch Menschen genutzt. Ne? Also du musst es halt irgendjemanden finden aus deiner Zielgruppe. Dem hast du dieses Experiment gezeigt. Und das skaliert nicht. Also da kannst du halt irgendwie optimieren. Da gibt es dann auch andere Anbieter, Seppi Store oder Quantilope, die das mittlerweile sehr gut können. Also sehr geschmeidig quasi da diese Experimente aufbauen, Leute reinholen etc. Aber ich war eigentlich mehr interessiert an eine totale Skalierung. Also wie kann ich, ohne dass ich jemals einen Menschen überhaupt fragen muss, also zumindest nicht in dem Moment, wo ich die Antwort möchte, herausfinden, was der von etwas hält, welche Assoziation der hat zu einem zu einer Marke oder zu einem Thema. Und da kam es dann halt auch wieder, genau wie während meines Studiums. Ich habe ein Paper gelesen. Ich habe ein richtig geiles Paper gelesen von Eileen Kaliskan 2017, wo sie beschrieben hat, dass sehr große Word-Embedding-Modelle die Ergebnisse von impliziten kognitiven Experimenten quasi vorhersagen können. Also, dass du anhand der Häufigkeit von Wörtern in der natürlichen Sprache vorhersagen kannst, ob Leute implizite automatische Assoziationen haben zu den gleichen Wörtern. Aber du musst es nicht testen. Du musst niemanden vor dem Bildschirm haben, der halt auf den Knopf drückt, sondern du kannst einfach schon an der Häufigkeit des Wortes in der Kultur, also in den Medien, in den Texten, die eine Person in einem Land häufig sieht, kannst du ableiten, inwiefern entsprechende Assoziationen schon entstanden sind. Und als ich das Paper gelesen habe und dann noch weitere, die ähnliche, auch noch sehr viel komplexere Bewertungen und Überlegungen von Menschen, also wirklich Gedankenabläufe simulieren können mit Word-Embedding-Methoden, war ich Feuer und Flamme und habe dann halt Word-Embedding-Experten angeschrieben, einen richtig guten eingestellt und dann entsprechend Neuroflash auf dieser Technologie aufgebaut.
Okay, du hast jetzt vor allem zwei Sachen angesprochen, einmal Häufigkeiten und dann das Thema Word Embeddings. Bei Häufigkeiten ist es ja so, dass du die Analyse fahren kannst ohne Word Embeddings, ne? Wenn du einfach nur interessiert bist an absoluten oder relativen Häufigkeiten. Und da würde mir schon unklar sein, ob jetzt das positiv oder negativ ist, wenn ein Wort häufig vorkommt. Kannst du das vielleicht kommentieren einmal?
Also das sind eigentlich in der Tat unabhängige Sachen. Ne? Wie häufig kommt ein Wort in einem bestimmten Kontext vor? Zum Beispiel, wie häufig kommt das Wort Doktor im Kontext von dem Wort Mann vor? Das ist eine Sache, also Kontext. Und das andere ist, wie häufig kommt überhaupt das Wort Doktor vor? Oder dann zum Beispiel das Wort Doktorin. Also das ist in der Tat eigentlich unabhängig. Aber wenn du einen riesengroßen Datensatz hast an Texten, wir nutzen für unsere Modelle, für Deutschland zum Beispiel, mehr als 70 Milliarden Wörter, dann kannst du natürlich beides dir anschauen und auch mit Hilfe von beidem kannst du vorhersagen, inwiefern es wahrscheinlich ist, dass wenn jemand das Wort Doktor sieht, er eher an Mann oder Frau denkt.
Mhm. Alles klar. Daraus wird dann auch ein Schuh. Das heißt, durch den Vergleich letztlich von Häufigkeiten kannst du Biases aufdecken oder eben Assoziationen aufdecken. Und das auch erstmal ohne Word Embeddings, aber die helfen dann eben auf einen niedrigdimensionalen Bereich das Ganze zu mappen, ne?
Mhm. Und wo du von Mappen redest, da passiert eigentlich dann meiner Meinung nach wirklich das Spannende, weil die Komplexität von so einem Word-Embedding-Modell, die spielt sich ja dann in zum Beispiel 300 Dimensionen ab, wo halt, das ist dein Vector-Space. Und die Bewertung von etwas, wie zum Beispiel, ist eigentlich das Wort Doktor positiv oder negativ oder das Wort Traum oder das Wort, Unfall. Das ist eine sehr komplexe Bewertung, die natürlich nicht auf einfachen Assoziationen alleine beruht. Sie tut es auch, aber nur zum gewissen Teil. Und du kannst mappen. Das heißt, du kannst, wenn du von zum Beispiel dir oder hier jetzt dem dir als Zuhörer sozusagen, ne, wenn ich von dir eine Liste bekomme von 10 Wörtern und du sagst mir zu jedem, wie positiv und negativ du das findest, dann kann ich für jedes Wort in unserem Embedding-Modell gucken, in der gleichen Sprache, um mal zu sehen, wie sind denn die einzelnen Dimensionen gewichtet? Für jedes dieser einzelnen Wörter. Und dann probiere ich halt, eigentlich mit einer linearen Regression, zu mappen deine Bewertung auf bestimmte Werte in den Dimensionen in meinem Word Embedding Modell. Und wenn du das machst mit entsprechend vielen Wörtern, kannst du genau diese Funktion beschreiben. Also was sind die Faktoren, die dazu führen, dass du ein Wort eher positiv oder negativ bewertest? Das ist natürlich dann eine Kombination aus sehr vielen verschiedenen Dimensionen, die wir auch überhaupt nicht wirklich benennen können. Ne? Also wir wissen nicht genau, ob es daran liegt, dass das Wort über irgendeine Ecke mit einem anderen Wort verbunden ist. Das ist nicht direkt deutlich. Aber mit der Regression können wir dennoch für dann ein anderes Wort, was du nie gesehen hast, schon vorhersagen, ob du das eher positiv oder negativ bewertest. Mhm. Und mit diesem Mapping kannst du nämlich dann auch die Emotionalität reinbringen in dieses Modell. Jetzt weißt du nicht nur, dass das Wort Doktor eher mit Mann assoziiert ist, sondern du weißt auch, dass das Wort Mann und Doktor eher positiv bewertet sind, allgemein, als vielleicht das Wort, keine Ahnung, Kleinkind oder so.
Ja, und jedes Wort ist durch Word Embedding in diesem höherdimensionalen Raum ein Vektor und dann kannst du Vektoroperationen durchführen. Ne? Das heißt, du kannst Listen oder Sätze über Word Embeddings letztlich verbinden und dann darauf aufbauen, weil Werbebotschaften sind ja auch nicht immer einzelne Wörter, ne? Kannst du quasi ganze Sätze auch analysieren mit dieser Methode.
Korrekt. Und jetzt wird es natürlich nochmal spannend, weil wir sind natürlich jetzt ein paar Jahre weiter und mittlerweile benutzen wir außerdem auch noch Bird oder Roberta oder ein paar Abwandlungen von diesen noch sehr viel vielschichtigeren neuronalen Netzen, die aber auch in der Lage sind, einen kompletten Satz zu bewerten, beziehungsweise Wörter in bestimmten Kontexten. Also, dass du zum Beispiel dem Ding einfach sagen kannst, Königin, Kontext Monarch oder Königin, Kontext Schach und du bekommst halt dann kontextspezifisch wieder Assoziationen, die sich beziehen auf den sozusagen den Kontext, in dem ein Wort dann vorkommt. Und dann kannst du sogar den gesamten Satz bewerten. Dann kannst du nämlich den Werbespruch Just Do It bewerten, wohingegen das mit einem purem, normalen, also Vanilla-Vektor-Approach Angang von Word Embedding nicht so einfach möglich ist, weil das zum Beispiel alles Funktionswörter sind, die eigentlich in den meisten Modellen sogar rausgefiltert werden.
Mhm. Also ich hätte dann den Vektor von Just mit dem Vektor von Do und dem Vektor von It addiert und dann wäre da im Grunde keine ja sinnvolle Sache bei rausgekommen. Nichts, mit dem man was anfangen könnte, aber mit Bird, dem neuesten Transferlernen, natürlichen Language-Processing-Techniken, kannst du eben so ganze Sätze abbilden.
Genau. Was wir übrigens noch überhaupt nicht besprochen haben, wir sind jetzt sofort eingestiegen in sozusagen die Technologie. Das machen wir natürlich jetzt, weil das spannend ist und weil ich weiß, dass du das auch alles verstehst. Wenn wir das natürlich Kunden erklären, dann nennen wir das meistens überhaupt nicht. Da geht es nämlich einzig allein darum, können wir einem Unternehmen, wie zum Beispiel Beiersdorf, der Marke Nivea oder Seat, Volkswagen etc., ein paar von unseren Kunden, wie kannst du für die feststellen, wie eigentlich deren Marke, also das Wort Nivea oder das Wort Seat oder Volkswagen, von den Leuten in Polen, China, Türkei, egal wo, womit wird eigentlich das assoziiert? Und dann kannst du nämlich, ohne dass du jemanden befragst, schon vergleichen, wie sieht es denn eigentlich aus mit Volkswagen im Vergleich zu Toyota, im Vergleich zu Tesla in diesen verschiedenen Ländern. Und du bekommst eine sehr gute Näherung an den Werten von Menschen, die du befragen würdest in dem Land. Aber nur, weil du diese Word Embedding Technologie benutzt hast, musst du dort nicht mehr fragen, sondern du kannst tracken, du kannst feststellen und kannst die Stärken und Schwächen einer Marke anhand der Assoziation, die es hat in der Sprache, feststellen. Und das ist dann auch genau die Leistung, die wir erbringen. Wir sagen den Leuten halt, hier steht deine Marke, das sind die Assoziationen und können halt dann entsprechend helfen, um zum Beispiel neue Werbebotschaften zu kreieren, die auf die Stärken dieser Marke aufbauen, die sie relativ hat zu den Wettbewerbern oder um Schwächen mit entsprechendem Marketing-Spend im Mediabereich dann zu schließen.
Das skaliert natürlich sehr schön und durch Bird, die neuesten Technologien, kannst du tatsächlich verschiedenste Sprachen vergleichen. Kannst du vielleicht ein Beispiel nennen, wo ihr krasse Unterschiede hattet, jetzt zum Beispiel in der Wahrnehmung von VW oder eben anderen Automarken oder ganz andere Beispiele?
Also große Marken sind in der Regel ähnlich, aber haben dann immer bestimmte Eigenheiten, die einfach aus der Sprache kommen. Und es ist sehr faszinierend, weil sprachliche Unterschiede sind, wenn man in einer Sprache denkt, eigentlich sehr schwer sich vorzustellen, weil man quasi natürlich nicht in der Sprache denkt. Wir waren in der Schweiz. Wir haben ein deutsches Modell, aber für die Schweiz. Und da habe ich Sachen gefunden in den Assoziationen, die für mich komplett schleierhaft waren. aber wo alle Leute im Raum meinten, ja, na klar, ist das so. Also zum Beispiel, die nennen das Grillen, Barbecue, nennen die Grillieren. Nein, noch nie gehört. Und da hatte der Edeka ja mal da eine Aktion und hat gesagt, hier, lass mal alle lecker grillen. Und die Schweizer meinten, hä, was, nö, in der Schweiz grillen wir nicht, da grillieren wir.
Das hört sich so nach einer Luxusvariante von Grillen an.
Ja, genau. Aber daran sieht man, dass es ganz klar Unterschiede gibt. Auch wenn du die gleiche Sprache sprichst, benutzen die Wörter anders. Und ein anderes Beispiel war Fahrrad. Und die nennen Fahrrad halt Velo. Ich hatte das Wort noch nie gehört. Aber du kommst nicht mit dem Fahrrad, sondern du kommst halt mit dem Velo.
Ja.
Und das siehst du halt sofort, wenn du Fahrrad eingibst als Assoziation in der Schweiz und nicht in Deutschland.
Okay, das heißt, wenn ich jetzt eine Marke bin und ich heiße jetzt Velobike, dann bin ich in Deutschland vielleicht etwas innovativer, so in der Assoziation, aber in der Schweiz total Standard. So in der Richtung kann man sich genau. Das dann wahrscheinlich vorstellen, ja. Ne?
Plus, die würden sich denken, wieso sagst du eigentlich gerade Fahrrad, Fahrrad?
Ja, okay, das heißt, das ist dann sehr negativ, ja. Mhm, so wannabe innovativ, ja. Okay, und da gibt es natürlich dann etliche Beispiele, also von Unterschieden zwischen den Sprachen und Ländern.
Genau, und das ist halt, also als Leistung dann, ne, der Kunde hat das Problem, wo steht meine Marke, und dann können wir das halt entsprechend feststellen. Aber für uns geht es jetzt sogar noch einen Schritt weiter, weil wir sagen, schön, du kannst also jetzt sehen, wo deine Marke ist, aber die Welt dreht sich ja schneller, eigentlich willst du auch schnell darauf reagieren, also du willst eigentlich A, verstehen, klar, wie werde ich wahrgenommen und wie wird vielleicht auch der Content, den ich habe, generell wahrgenommen. Du möchtest also quasi die unstrukturierten Daten von Content, der draußen ist, in Facebook-Posts oder halt in CPC-Kampagnen, was auch immer, also Performance-Kampagnen, den willst du halt irgendwie messbar machen, sodass du ihn relatieren kannst an andere Werte, wie zum Beispiel, wie viel du ausgeben musst für einen Klick oder wie viel dich bestimmtes Engagement und Reichweite kostet. Und dieser Content ist ja heute eigentlich komplett unstrukturiert. Das denkt sich irgendjemand Schlaues aus, das kann ja auch super sein und dann funktioniert das eine und das andere nicht, aber man versteht dann kaum, warum. Weil es kommt halt aus dem Bauch der Leute raus. Der auch nicht, der funktioniert ja, ne? Also Leute lernen ja sehr intuitiv, auch mit Häufigkeiten an, ich probiere mal was und ich bekomme Erfolg, aber sie landen halt häufig bei lokalen Maximaß, also beim lokalen Maximum. Wenn dir zum Beispiel auffällt, dass immer dein Gewinnspiel richtig viel Engagement verursacht, oder wenn du Leute fragst, na, wo willst du denn hinfliegen, nimm mal dein Traumreiseziel, kriegst du mega viel Engagement. Deswegen machst du das vielleicht mehr, aber die Assoziation zu deiner Marke und damit halt so der Langzeiteffekt für dein Brandbuilding ist halt verschwindend gering. Das verpufft halt sofort. Sieht zwar gut aus als KPI, aber langfristig ist es nicht gut.
Und das ist natürlich auch ein Sample-Size-Problem, das ja, was dich auch angespornt hat letztlich. Ne? Wenn ich jetzt eine Umfrage mache, habe ich immer das Problem, die Sample-Size ist zu klein. Und das ist bei dem, was du jetzt beschrieben hast, natürlich auch inhärent ein Problem. Ich kann halt nicht tausende von Posts machen, alle mit verschiedensten Variationen und dann quasi so ein Multi-AB-Testing machen, sondern da kommt halt so eine Lösung, wie ihr sie baut, ins Spiel.
Genau, das ist sehr schwierig. Aber ganz spannend ist halt, dass diese Variabilität quasi natürlich in the wild passiert. Also wenn Leute ein bestimmtes Produkt konsumieren, ne, und keine Ahnung, Coca-Cola, ein Getränk oder was auch immer, dann schreiben sie ja darüber. Nicht über alles, ne? Kaum jemand schreibt irgendwie seine Erfahrungen mit dem neuesten Tampon oder sowas. Aber sowas wie halt so Lifestyle-Geschichten, irgendwie sein Surfboard, Marken zum Anziehen, allen möglichen Krams, da produzieren die Leute diese Variabilität. Und wenn du in der Lage bist, dank dieser World Embedding Modelle, die wir halt so gebaut haben, dass du damit auch zum Beispiel Segmente abbilden kannst, dann kannst du halt wie genau bestimmte Target Audiences auf Sachen reagieren, dann bist du halt in der Lage, um aus dieser Variabilität die Muster zu finden, die wirklich funktionieren. Und zwar, also nachweislich, dass du halt wirklich sagen kannst, wir haben zum Beispiel das gemacht für UNICEF, für den Facebook-Account, dass du einfach sehen kannst, dass immer wenn Posts, und das waren halt ein paar tausend über verschiedene Jahre auch hin, dass Posts, die generell eine Assoziation hervorrufen von Hoffnung und dieser eher positiven, es wird schon irgendwie gut, wenn die das hervorrufen, dann sind die auch wirklich erfolgreicher. Generiert es mehr Engagement, mehr Likes, Shares und Comments. Und da sowas siehst du halt erst, wenn du dir ein paar tausend davon angeschaut hast. Ja. Und das heißt übrigens nicht, ist ganz wichtig, das heißt nicht, dass man alles schönreden muss, keineswegs, aber das heißt, dass wenn man kommuniziert und es ist nur dunkel sozusagen und hat keine positiven Aspekte, dann gibt es Leuten scheinbar wenig Grund, die kehren sich davon halt dann eher ab, es gibt wenig Grund, um sich damit dann auseinanderzusetzen, das zu liken oder das zu kommentieren. Also ja, und das ist letztendlich die Verbindung. unstrukturierte Daten auf zum Beispiel deinen sozialen Medien oder anderen Touchpoints mit deinen Kunden. Das ist halt Text, das ist irgendwelche Werbetext oder Content-Text. Und den halt dank dieser Technologie in Zahlen umwandeln, die du dann wieder benutzen kannst für deine Modelle, um solche Zielwerte wie Engagement entsprechend vorherzusagen, sodass du halt dann deinem Content-Team sagen kannst, schau an, sei doch mal ein bisschen mehr hoffnungsorientiert. Übrigens, hier sind 20 Wörter, die passen zum Thema Bildung und sind sehr stark mit Hoffnung verbunden. Bau mal aus denen jetzt deine nächste Story. Und dann bist du genau da, wo auch unsere Plattform sich immer mehr hinentwickelt, dass du nämlich für jedes Thema und auch für jeden dann wirklich Post schon vorberechnen kannst, inwiefern er diese Ziele erfüllt. Und damit im Umkehrschluss, wie wahrscheinlich, dass diese Art von Content dann auch erfolgreich sein wird.
Okay, das ist natürlich super actionable, kann direkt eingebaut werden und ja, betrifft mein Business dann direkt. Das ist natürlich super. Das bezieht sich nicht nur auf Texte, sondern eben auch Bilder, ne? Die analysiert ihr auch.
Genau, da benutzen wir am Ende auch Assoziation. Das machen wir halt so ein bisschen um die Ecke. Die Bilder sind halt ein spannendes Thema, weil da sind halt so viele kognitive Prozesse, die bei einer Wahrnehmung eines Bildes eine Rolle spielen. Na, du hast halt irgendwie Gestalttheorie, du erkennst irgendwelche Ecken, Objekte, alles Mögliche. Und die lösen dann aber trotzdem wieder Assoziationen aus. Na, also wenn du jetzt einen Bullen siehst oder eine schöne Frau, ist halt automatisch mit bestimmten Assoziationen verbunden, die dann auch wieder kongruent sein können mit deiner Marke oder deinem Kampagnenziel. Oder sie sind einfach nur ja Effekthascherei. Ne? Also so Sex-Sales-mäßig, dass du halt irgendwas Schönes in die Richtung halt irgendwie postest, bekommst du irgendwie Likes und Engagement, aber am Ende halt auch nicht wieder den nachhaltigen Erfolg, weil das gar nicht zu deiner Marke passt. Aber da ist halt ganz wichtig, dass du, wir machen das mit Activation Mapping, also dass wir quasi einem neuronalen Netz geben wir die Bilder vor und sagen dem auch, hier, guck mal, die haben zu mehr Erfolg geführt und die zu weniger. Und dann kannst du ihm sagen, gib mir mal bitte die Teile des Bildes, die dir geholfen haben, korrekt vorherzusagen, ob dieses Bild erfolgreich ist. Und dann siehst du halt echt super spannende Muster. Also zum Beispiel haben wir auch jetzt wieder bei der UNICEF-Studie gefunden, dass die Bereiche des Bildes, in denen sich zwei Menschen berühren, die haben dem Netzwerk geholfen, um vorherzusagen, dass das Ding erfolgreich ist. Also quasi dieser Human Touch, dass zwei Leute irgendwo in Berührung sind, miteinander verbunden, das scheint dann im nächsten Schritt ja so assoziiert zu sein, dass Leute da so viel drin sehen, dass sie dann halt reagieren, es liken, sharen und darauf kommentieren.
Das Ganze ist natürlich super dynamisch. Das kann sich von einem Moment zum nächsten ändern. Jetzt gerade in der Krise wird sich ganz, ganz viel verändern, nehme ich an. Aber Corona können wir ja nochmal später kurz ansprechen, weil ich gesehen habe, ihr habt auch eine ganze Menge an Analysen da gefahren. Was mich noch interessieren würde, dazu konkret jetzt einmal, du sprichst immer von Assoziationen. Das heißt, es geht hier um das Unterbewusstsein, um Autopilot oder wie Daniel Kahnemann immer geschrieben hat, um das schnelle System, ne? Das, was eben uns unterbewusst in eine Richtung lenkt. Heißt das, dass zum Beispiel im B2B-Bereich euer Ansatz schlechter funktioniert, weil ich mir vorstelle, dass dort Emotionen eine geringere Rolle spielen?
Also ich denke, es gibt halt immer ein Spektrum. Menschen sind Menschen, also die gleiche Person, die an der Kasse dann doch irgendwie das blaue Kaugummi mitnimmt, weil irgendwie der Slogan hat irgendwie gerade gepasst oder der Name lässt sie denken, von wegen hier werde ich dann heute Abend auch noch mehr gemocht und das Date mag mich dann noch mehr. Also das ist ja dann sehr stark, sagen wir, beinahe oberflächlich Assoziation, schnelles Denken, was halt da zum Kauf, also zum Griff an diese Quengelware führt. Die gleiche Person sitzt natürlich später, möglicherweise beim Einkauf von einem großen Unternehmen und wägt jetzt das Für und Wider von einem bestimmten Angebot ab. Logischerweise sind im B2B viele Prozesse eingebaut, die ja eigentlich genau diese Emotionalität rausnehmen sollen. Ne? Du hast deine Checkliste, du hast alle möglichen Krams. Aber wir wissen auch beide, das wird auch häufig ausgehebelt, gerade aus Gründen, die halt sehr emotional sind. Weil du willst halt, dass dieser eine Typ eigentlich den Auftrag bekommt und baust dann halt auch Sachen ein, zum Beispiel in die Anfrage, so, die nur die Person überhaupt abdecken kann. Ne? Zum Beispiel. oder du machst halt andere Sachen. Du schaust halt von wegen, ja, okay, das Ding ist jetzt doch teurer als das andere Angebot, aber ich weiß, die arbeiten doppelt so häufig und das bringt meinen Leuten immer mehr. Und da sind also immer noch stark Faktoren im Spiel, die nicht rational sind, die du nicht direkt messen könntest, wenn du einfach die beiden Angebote vergleichst, pur auf Zahlen und was da drin steht, du bekommst. Die nämlich gelinkt sind an die Eindrücke, die du verbindest mit allen Touchpoints, die du zum Beispiel mit einem Anbieter hattest. Sprich, deine E-Mail-Signatur, die du rausschickst, mit dem du auch das Angebot dann am Ende ablieferst. Das Papier übrigens, auf dem bestimmte Sachen ankommen, also eine Grußkarte zu Weihnachten, ne? Wie genau ist die aufgebaut, auf was für Papier kommt sie, was für eine Füllerfarbe ist das, wie geschwungen sind die Linien. All diese Assoziationen sind unbewusst, aber sie führen zu einem Eindruck, der sich in dem Moment der Entscheidung, gebe ich jetzt Auftrag zu Anbieter A oder B, absolut zu Buche schlagen. Bis hin zu dem Namen von der Person, die dir das Angebot unterbreitet. Du kannst nachweislich zeigen, dass wenn die Person, die etwas von dir möchte, und die hat den gleichen Anfangsbuchstaben, wie dein Name hat, der Person vertraust du eher und du gibst der Person eher den Zuschlag.
Mhm. Okay, ja? Mit dem Anfangsbuchstaben? Das hat
nichts mit Rationalität zu tun.
Ja, da sehe ich das Unterbewusstsein am Werke. Jetzt beim Papier oder einer Grußkarte würde ich sagen, dass das eher Bewusstsein dann ist. Also eine bewusste Aktion, die ich auch bewusst eben entsprechend wahrnehme. Also nicht so sehr, ob das Unterbewusstsein eine Rolle spielt.
Na, also nochmals, das Bewusstsein spielt auf jeden Fall eine Riesenrolle. Es gibt auch viele Prozesse, die genau dafür da sind, um diese halt eher weichen Nepotismus-Geschichten, ne? Also so Vetternwirtschaft, um die eigentlich um die auszuschließen. Nichtsdestotrotz sind halt einfach andere Effekte immer im Spiel. Mhm. Und das mit dem Papier, also wenn das zum Beispiel dicker ist oder hat eine bestimmte Gravur, das führt automatisch zur Assoziation von mehr Gravitas, mehr Tradition, mehr alles Mögliche. Und das kann in bestimmten Szenarien sehr gut sein und übrigens in anderen auch nicht. Manchmal willst du halt auch den Billo-Anbieter und dann denkst du, was kommt denn der mit so einem krassen Zeugs hier um die Ecke? Ne? Du kannst zum Beispiel meiner Meinung nach sehen, dass Aldi die Designs von vielen Sachen nicht anpasst, weil die halt nicht unbedingt als Premium rüberkommen möchten, weil viele Leute schon sich auch Sachen in den Einkaufswagen tun, weil es schon günstig aussieht, preiswert aussieht. Mhm. Aber ein anderes Thema zum Beispiel ist der sogenannte Mere-Exposure-Effekt. Also das alleinig, dass du etwas häufiger siehst, führt dazu, dass du es mehr magst. Deswegen übrigens auch in unseren Modellen, es gibt eine starke Korrelation zwischen der Häufigkeit eines Wortes und wie positiv dieses Wort wahrgenommen wird. Wenn du nämlich ein Wort schon häufiger gesehen hast, fällt es dir leichter, es zu verarbeiten. Und generell, also im Durchschnitt, sind Dinge, die wir einfacher verarbeiten können, nehmen wir als positiver wahr. Das sieht man auch ganz häufig bei Argumenten. Argumente, die wir sofort nachvollziehen können, weil sie uns schon geläufig sind, können wir viel eher als wahr wahrnehmen, als etwas, was zwar wahr ist, aber du noch nie gehört hast. Da denkst du halt nochmal dreimal drüber nach und bezweifelst das erstmal. Mhm. Und wenn du zum Beispiel also jetzt nochmal zurück auf B2B und der Mere Exposure, mal angenommen, die Person hat einen Stift von dir bekommen, auf dem dein Name draufsteht, dein Logo, dann führt das nachweislich dazu, dass du dann diese Firma in einem positiveren Licht siehst, als kompetenter bewertest etc., einfach nur, weil du den Namen häufiger gesehen hast, indem du immer wieder diesen Stift greifst und obwohl du das Ding gar nicht bewusst liest, hat dein System dieses Wort, den Firmennamen, das Logo häufiger verarbeitet und deswegen ist es einfacher, wenn es das nächste Mal gesehen wird, es zu verarbeiten und wird entsprechend dann als positiver wahrgenommen.
Okay, das verstehe ich. Dann speichert man das eben irgendwo ab im Unterbewusstsein und greift dann, wenn die Entscheidung da ist, eher zu dieser Marke. Habt ihr denn B2B-Unternehmen bei euch unter den Kunden? Weil du hast jetzt Automarken erwähnt, UNICEF, Nivea.
Mhm. Ja, also wir sind zum Beispiel im Tech-Boost-Programm von der Telekom und sowohl Telekom als auch T-Systems zählen zu unseren Kunden.
Ah ja, okay.
Und, T-Systems zum Beispiel, klar, das sind Systemanbieter, die reden dann auch mit anderen Unternehmen.
Sehr cool.
Und nutzen da auch unsere Technologie, um zum Beispiel auf den Webseiten bestimmte Überschriften anzupassen. Die meistens machen es nicht dynamisch, obwohl das gehen würde mit unserer Technologie, sondern halt, um wirklich die perfekten Wörter zu finden, die zum Beispiel Vertrauen ausdrücken, die damit halt stark verbunden sind. Da haben wir einen coolen Case gehabt, über den ich reden kann. Da haben wir so Das waren so Geräte für Medizin, also eigentlich so eine sichere Übertragungsweg, Hardware für Ärzte. Und wir wussten, also die wussten, dass Sicherheit und Vertrauen halt wichtig ist, weil klar, super personenbezogene Daten und so, da muss echt alles tipptopp sein. Und die Kommunikation auf der Webseite hat das aber nicht ausgedrückt. Und dann haben wir gefunden, dass das Wort Komfort unterbewusst, also schon verbunden ist mit Vertrauen und Sicherheit, aber natürlich jetzt dich nicht sofort darauf bringt. Du siehst nicht das Wort Komfort und denkst an Sicherheit, sondern du siehst halt das Wort Komfort. Und da war irgendwie die Headline war sowas von wegen für mehr Komfort in ihrer Praxis. Aber wir wussten halt, dass Komfort mit Sicherheit und Vertrauen verbunden ist. Und allein durch diese Änderung haben wir dann beinahe 5% mehr Abverkauf erreichen können.
Das ist natürlich ein krasser Upswing, ja. Wahnsinn. Ja. Wenn ich ein mittelständisches Unternehmen bin, ein kleineres Unternehmen von sagen wir 10 bis 20 Leuten und ich möchte meine Facebook-Marketing-Messages optimieren, bin ich dann auch potenziell bei euch richtig oder sind eher die ganz großen Unternehmen bei euch?
Ja, selbstverständlich. Also wir machen Projekte, jetzt zum Beispiel Markenpositionierung oder sich ein Thema anschauen, da ein Assoziationsnetzwerk generieren, um halt alles Mögliche zu verstehen, Trends oder aktuelle Themen. Das sind Projekte und da stecken wir halt unsere Arbeit rein und präsentieren das und die sind natürlich ein bisschen höherpreisig. Aber gerade wir sehen, dass die mittelständischen Unternehmen, die unsere Plattform nutzen, die wollen das gar nicht. Die kennen sich aus mit Tools, die wissen, wie man online sich Tools besorgt und wie man die einbaut in die eigenen Prozesse und die nutzen das einfach do-it-yourself. Das ist natürlich um einiges kosteneffektiver. Und solange wir denen einmal gezeigt haben, wie die Einstellungen funktionieren, das machen wir selbstverständlich, dann können sie damit quasi selber laufen. Und dann halt ihre entsprechenden Produkte, ob es jetzt B2B oder B2C ist, entsprechend besser bewerben, effektivere Botschaften kreieren. Aber sie machen es halt alles selber.
Okay, das wäre dann dieser Zugang für 49 Euro, glaube ich, habe ich bei euch gesehen. Oder wo bin ich da kostenmäßig? Ah ja, okay, das könnte ja ganz interessant sein.
Genau, da fängt es an.
Mhm. Okay, für einige Hörer vielleicht auch in diesem Podcast könnte das eine spannende Sache sein, sich da mal umzuschauen bei euch. Es gibt ja auch ein Trial, habe ich gesehen, von 7 Tagen. Ne? Das heißt, einfach mal sich alles anschauen und dann kann man das evaluieren. Sehr schön, jetzt haben wir einige Use Cases angesprochen. Das sind wahrscheinlich auch die Haupt-Use Cases. Kannst du vielleicht noch andere Use Cases so beschreiben, die ihr bei den Kunden habt an Herausforderungen?
Also Markenpositionierung ist im Bereich Projekte einer unserer Bestseller. Daneben ist halt diese Netzwerkanalyse, also die Assoziationsmuster dann halt alle verbinden. Und dann hast du halt ein paar tausend Assoziationen und wir können halt dir zeigen, wie die alle zusammenhängen und die dann auch noch nach Segmenten halt aufsplitten. Und dann kommen wir eigentlich direkt in die Content-Entwicklung. Also inwiefern können wir an schon existierenden Daten, wie zum Beispiel der Facebook-Seite feststellen, was für Posts, was für Assoziationen funktionieren da eigentlich und was können wir daraus lernen, um das dann zu verbessern. Und wie man das verbessert, ist dann halt am Ende unsere Software. Die in der Tat fängt bei 49 Euro an und dort kann man entsprechend optimieren auf zum Beispiel Vertrauen oder jung oder innovativ, was auch immer. Und dann halt entsprechend Marketingbotschaften generieren, die das halt aussagen. Also die man schon hat, testen. Oder, das ist dank Bert, einer unserer neuen Features, wir können jetzt auf Englisch und Deutsch auch schon Vorschläge machen. Also wenn du anfängst zu schreiben, die beste Cruise-Reise aller Zeiten, ich weiß, nicht der beste Zeitpunkt aller Zeiten für Cruise-Reisen, aber mal angenommen, man schreibt das, dann und man möchte, dass es positiv wahrgenommen wird und dass es kulturell aufregend und Entdeckung und sowas soll alles damit getriggert werden, dann kann die Maschine nur mit diesen paar Wörtern schon vorhersagen, welche anderen Marketing-Slogans würden eigentlich zu dir passen.
So eine Art Autocomplete. Ich schreibe etwas in eurer Plattform und bekomme dann in Realtime Vorschläge, wie ich das besser formulieren soll.
Korrekt. Entweder Synonyme, die besser passen, mit denen man das Ziel besser erreicht, oder wirklich schon komplette Sätze, die man auswählen kann und dann auch in entsprechenden Längen. Das kann man natürlich bei uns dann filtern, wenn man einen kurzen Satz, längeren Satz etc., um genau das, was man sagen möchte, eigentlich auszudrücken. Und das Wichtige ist, das ersetzt ja am Ende dann nicht die kreative Leistung der Person, die dahinter sitzt. Wir sind keineswegs jemand, der dir automatisch die Texte schreibt. Aber wir sind halt jemand, der, wenn du weißt, was du willst, so und das kannst du übrigens auch rausfinden, was du willst mit dem Explorer bei uns in der Software, damit du halt verstehst, was Leute am ehesten wollen bei deiner Art von Produkt. Aber im nächsten Schritt dann einfach diese Übersetzung von, wie drücke ich das denn idealerweise aus? Mit Wörtern, die jeder versteht und die halt auf die 12 gehen, sodass ich halt nicht 20 Wörter schreiben muss, damit jemand versteht, was mein Produkt ist und versteht, warum es gut ist, sondern halt mit 5. Und zwar den effektivsten, die unsere Sprache zu bieten hat.
Ja, ein sehr datengetriebener Ansatz. Und spätestens, wenn ich in andere Länder gehe, expandieren möchte oder dort meine Produkte, Service anbieten möchte, spätestens dann brauche ich natürlich so einen Ansatz wie den, den ihr dort anbietet.
Ja, also das hilft ungemein, wenn man diese, weil man natürlich die lokale kulturelle Gepflogenheiten kaum kennt. Also gerade heute Morgen hatten wir einen Call mit einem Kunden aus Malaysia und ich spreche kein, ich glaube, das heißt Bahasa Malay oder so. Das spreche ich nicht, aber unser Modell versteht die Assoziation. Und da haben wir gerade heute Morgen gezeigt, wie zwei verschiedene Segmente, das waren Familien mit jungen Kindern oder Familien mit älteren Kindern, wie unterschiedlich die auf das Leben gucken, wenn es um diese Art von Produkt, die wir uns da angeschaut haben, das war ein Nahrungsprodukt, reagieren. Und dann kannst du am Ende sogar in der Maschine einfach anwählen, also bei uns auf der Plattform, okay, jetzt optimier mal bitte meine Nachricht für junge Familien, jetzt optimier sie mal für Familien mit älteren Kindern und dann kommen halt ganz andere Ergebnisse raus, weil die Jungen wollen was anderes mit Nahrung erreichen als die Älteren. Das sind kleine Unterschiede, aber wenn es eine Nachricht gibt, die Millionen von Euros kostet, um sie rauszuhauen, beziehungsweise auch wenn man Mittelständler ist, dann druckt man ja Flyer, dann hat man eine Webseite, alle möglichen Touchpoints mit dem Kunden, auf dem bestimmter Content ist, ja, stell lieber sicher, dass der auch wirklich so ideal wie möglich anschließt bei dem, was deine Zielgruppe auch wirklich mag.
Sehr schöne Beispiele. Jetzt noch ein weiteres Beispiel, das etwas weg von Business geht, ist Coronavirus. Ich habe nämlich gesehen, ihr habt da einigen Content und Analysen produziert. Beispielsweise zuletzt, was eigentlich die Coronavirus-Headlines viral gehen lässt. Kannst du da vielleicht einmal drauf eingehen?
Puh, also das Coronavirus ist ein sehr, sehr, sehr spannendes Phänomen. Also wir haben uns, als es zum ersten Mal aufkam, habe ich dann an unser Data Scientist gebeten, einfach mal, fang mal an zu scrapen. Dann haben wir, ich glaube, 11.000 oder 10.333 irgendwie so von diesen Headlines uns geholt, von Massenmedien mit einem westlicher Target Audience. Also dann haben wir halt viel Reuters und New York Times und solche Geschichten. Und haben halt dann geschaut, können wir mit bestimmten Assoziationen in Text oder Bild, also die Headline oder dann halt das Feature Image, können wir daraus Rückschlüsse ziehen, welche Headlines wurden denn mehr geteilt? Also Social Success, wie viele Shares hat das Ganze bekommen auf Facebook, Twitter etc. alles in einen Topf geworfen. Mhm. Und ja, also für einen Psychologen waren viele von den Sachen sehr einleuchtend. Weil was passiert denn bei so einer Krise? Du hast im Grunde ja zwei Möglichkeiten, darauf zu reagieren. Entweder du bist halt ebenfalls besorgt, gehst vielleicht mit in einer bestimmten Panik oder Hysterie im Maximum. Oder du denkst halt, ja, wird schon alles nicht so schlimm sein. So, ich hatte auch schon mal die Grippe, habe ich auch überlebt. Und dann halt entsprechend optimistisch sein und das Ganze nicht ganz so eng sehen. Und so sehen wir in der Tat auch, zum Beispiel jetzt gerade in den USA, dass wenn wir uns jetzt mal ab von den Headlines einfach nur die komplette Kultur angucken, also das Kulturmodell, was wir haben, der letzten 12 Monate und das dann vergleichen mit einem Monat später, also 12 Monate, einen Monat später, dann sehen wir da, dass genau diese beiden Sachen gerade quasi gleichmäßig wachsen. Einmal die Sorge, dass zum Beispiel Coronavirus eher mit halt Sorge und Panik und sowas assoziiert wird, aber gleichzeitig auch Optimismus. Also diese Spaltung, dass halt auch Optimismus entsprechend steigt, dass das alles auch wieder vorbeigeht. Das ist das Kulturelle. Wenn wir jetzt aber auf die Headlines schauen, dann sehen wir ja da, wie reagiert eigentlich die Bevölkerung darauf? Wie sehen die also den Titel auf der Homepage von der New York Times oder an dem News Aggregator und was führt dann dazu, dass sie die Sache teilen? Es gibt ja da schon viele Studien, was eigentlich am ehesten geteilt wird, also wenn Information zum Beispiel nützlich ist. Aber was wir gefunden haben, ist, dass eine der entscheidendsten Gründe, Faktoren, warum etwas geteilt wurde, war Bezug zur Autorität. Und warum ist das wahrscheinlich so? In so einer Krise sind natürlich die Leute extrem unsicher. Alles verändert sich, das ist alles noch nie da gewesen und du bist natürlich extrem unsicher. Ich weiß nicht, wie es dir geht, aber ich verstehe nicht genau, wie ein Virus funktioniert. Das ist irgendwie so ein Vektor, der haut was in deine Zelle und dann wird das produziert. Schön und gut, ich kann es mir so ein bisschen ausmalen, aber was das wirklich bedeutet, habe ich keinen Plan. Ich gucke genauso, wie hoffentlich viele andere, auf Leute, die das ein Leben lang getan haben, auf die Experten. Mhm. Und wie erkenne ich, ob jemand ein Experte ist? Du erkennst es an seinem Titel und du erkennst es häufig daran, wie er aussieht. Das wollen wir in unserer Gesellschaft nicht immer so häufig irgendwie wahrhaben, aber es gibt viele Signale, die wir sehr deutlich wahrnehmen, die darüber entscheiden, wie sehr wir jemanden als eine Autorität anerkennen. Und das sind zum Beispiel Kleidungsstücke, also formelle Kleidung, wie eine Krawatte oder ein Anzug. Und natürlich auch bei medizinischem Personal dann ein weißer Kittel oder ein Mundschutz oder eine Gesichtsmaske, also ein Krams. Mhm. Das heißt, wir haben herausgefunden, dass die Bilder, die genau das feststellen und dann auch die Areale auf dem Bild, in dem zum Beispiel die Krawatte gezeigt wurde, oder jemanden hatte einen weißen Kittel an, mit am besten nochmal ein Emblem von der Universität, ne? Also nochmal so einem Wappen sozusagen, was nochmal mehr ausdrückt, also noch mehr Tradition und sowas von der Institution, dass genau diese Signale, also Bilder, die Autorität ausgedrückt haben, die waren auch die Artikel, die häufiger geteilt wurden. Du bist unsicher und du willst die Autorität.
Ja, und leider spielt auch keine Rolle, ob real oder fake. Es gab ja einige Fake News oder immer noch, die zum Beispiel mit der Uni Wien als quasi Proof zirkulierten. Das funktioniert natürlich auch. Wenn ich da Autorität mit reinbringe, dann zirkulieren eben solche Posts genauso gut.
Ja, so ist das. Und das ist natürlich auch ganz, ganz spannend so, ne? Also das ist vielleicht sogar generell so ein menschliches Ding. Wenn ich dir sage, ich finde dich doof, dann ist es halt so, okay, schön, dass du das findest. Aber wenn ich dir sage, drei meiner Freunde finden dich doof, ne? Also dann hast du sozusagen dieses, ich erzähle dir, was andere Leute eigentlich denken, dann hat es auf einmal viel mehr Relevanz. Und genau das Gleiche passiert hier. Ist ja eigentlich nur ein Rumor oder wie heißt das auf Deutsch? Ich glaube, du weißt, was ich meine. Und die funktionieren in der Tat besser, wenn nicht ich diese Meinung selber habe, sondern wenn ich sage, jemand anders, dem auch du vertraust, der hat diese Meinung. Dass natürlich dann niemand schaut, ist das wirklich die Originalquelle? Haben die das wirklich so gesagt? Weil zum Beispiel bei der Uni Wien, die haben dann explizit gesagt, dass sie das nicht so sehen. Aber das geht dann halt häufig runter, weil die eine Welle schwappt halt schon. Wird halt weiter geteilt. Und weil Leute glauben, das wäre sinnvoll, teilen sie es auch weiter. Also hier auch als klarer Tipp in der jetzigen Situation, und eigentlich auch immer, solange das möglich ist, Originalquellen finden oder wirklich schauen. Selbst, wenn man sie gefunden hat, nochmal wirklich überprüfen, ist das, wie die interpretiert wurde, diese Originalquelle, auch wirklich das, was da drin steht. Weil das kommt auch leider häufig vor, dass die Originalquellen falsch zitiert werden oder ungenau.
Okay, man muss also ein bisschen Arbeit reinstecken und letztlich das Unterbewusstsein verlassen. Das ist halt hier der Schlüssel, dass man dann eben Fake von Real unterscheiden kann. Ne? Das ist natürlich ein wichtiger Punkt.
Ja, und so unglaublich schwierig.
Ja, und ihr habt hier die Technologie, eure Technologie angewendet, nur auf einen anderen Fall, also andere Daten letztlich benutzt, aber sonst durch eure Technologie hier durchgejagt, diese Analyse.
Genau, es ist ja eigentlich das Gleiche, wie wenn Unternehmen auf Facebook oder auf verschiedenen anderen Kanälen die ganze Zeit ihr Produkt irgendwie bewirbt und dann halt möchte, dass Leute das auch teilen oder halt liken etc. Hier haben wir natürlich dann Content, der geteilt werden soll, damit Leute zum Beispiel ihre Hände waschen oder nicht nach draußen gehen und sich physisch voneinander distanzieren. Und auch wenn das Ziel halt hier etwas anderes ist, sind natürlich wieder Assoziationen im Spiel und die Technologie, also diese Word-Embedding-Modelle, die ja dann am Ende quasi Konsumenten-Assoziationen und Gefühle mit beinhalten, wenn wir damit auch jetzt die Corona Virus-Headlines und die Bilder uns anschauen, können wir halt genauso ableiten, was führt denn dazu, dass Leute, wenn sie so eine Headline oder das Bild sehen, die entsprechend teilen. Autorität war super wichtig und natürlich auch andere Sachen. Also ganz spannend, weil das ist bei mir gar nicht angekommen. Das war ein paar Posts von Trump, der scheinbar 100.000 seines Einkommens gespendet hat für die Corona-Hilfe. Und das wurde unglaublich viel geteilt. Ein paar Millionen Mal bisher. Also dieses, jemand gibt zurück an sozusagen an die Tribe, ne? Also an die Gruppe. Also ein Zeichen dafür, dass unsere Gesellschaft noch zusammenhält und auch darauf vertraut, dass es irgendwann mal wieder gut geht, sodass man halt auch diese Begünstigung oder diese Gunst, die man jetzt halt gibt, dass man die auch wieder zurückbekommt. Diese Informationen werden auch stark geteilt. Aber da ist mir auch persönlich aufgefallen, dass ich das zum ersten Mal gesehen habe in unserer Analyse. Weil in meinen sozialen Netzwerken wird etwas Positives, was Trump tut, meistens nicht geteilt. Und deswegen sehe ich das auch nie. Also auch da spannend für mich nochmal zu sehen, dass zwar, klar, es gibt Sachen, die dann dazu führen, dass Sachen insgesamt geteilt werden, aber es hängt auch stark davon ab, welche Informationen wir überhaupt zu Gesicht bekommen. Und wenn wir uns auf bestimmte, wenn du den ganzen Tag Breitbart News liest oder Fefes Blog oder was auch immer, dann siehst du halt eine bestimmte Art von Nachrichten und auf anderen Medien gibt es andere, die ja schon sehr anders sein können. Also auch da eine spannende Selbsterfahrung.
Ja, also wir leben alle irgendwie in unserer eigenen Blase und mit so einer Analyse kann man da mal ein bisschen über den Tellerrand schauen, mal gucken, was so objektiv sozusagen eigentlich los ist. Das ist natürlich genau, ein sehr schönes Beispiel. Werde ich auf jeden Fall verlinken in den Shownotes, weil man dort in dem Blog einfach mal gut anschaulich sehen kann, was ihr mit eurer Technologie anbieten könnt.
Ja, super, vielen Dank.
Jonathan, wir sind fast fertig. Ich hätte noch so 2, 3 generelle Fragen zu eurem Startup. Mhm. Und zwar seid ihr im German Accelerator Programm gewesen, habe ich gesehen, in Singapur. Warum Singapur? Ist das ein Zufall?
Also wir wollten unbedingt nochmal hin, bevor das Virus da alles... Nee, das war natürlich viel früher, ja. Wir wollten gerne unsere Technologie in der Tat in den asiatischen Raum bringen. Man sieht es auch, also vieles, was in Asien passiert, ist wirklich bahnbrechend. Also sehr schnell werden da Innovationen umgesetzt. Leute sind sehr internetaffin. Ne? Also eine Oma da zu sehen, die mit einem QR-Code einen Apfel bezahlt, das ist nichts Besonderes. Das ist komplett normal. Bei uns ist das, also... meine Oma weiß nicht, wie man WhatsApp abnimmt. Kann man noch so viel anrufen, die weiß aber nicht, wie man es abnimmt. Ich rufe sie deswegen normal. Mhm. Aber Asien ist insofern weiter, unserer Meinung nach. Ein ganz klar Innovationstreiber. Und Singapur, genau in der Mitte. Deswegen sind wir dahin. Und haben viel mit da den Leuten in der Gegend entsprechend gesprochen. Unser Produkt auch angepasst. Auch besser verstanden, was die eigentlich umtreibt, wie die sind. Meiner Meinung nach sind die und die USA zum Beispiel auch, was Marketing und Werbung angeht, so ungefähr 1, 2 Jahre weiter als wir. In der Art, wie sie kommunizieren, wie schnell Sachen sind, was natürlich auch viel mit laxeren Datenschutzbestimmungen und sowas da einhergeht. Also da haben ziemlich viele Billboards, haben dann echt 4 Kameras und können genau sehen, ob du drauf guckst und können dann schnell verändern, wenn du zu lange drauf geguckt hast. Also das ist nochmal ein anderes Thema. Aber insgesamt, diese Region ist weiter und wir wollten da auf jeden Fall lernen und verstehen, wie können wir da reinpassen. Mhm. Und zum Beispiel jetzt der Call von heute Morgen, das ist auch ein Projekt, was damals angestoßen wurde.
Mhm, okay, interessant. Also viele Learnings, aber auch tatsächlich Expansion Richtung Asien, Singapur, damit als Eintrittstor für euch. Aber ihr habt jetzt quasi schon mit Malaysia, hattest du erwähnt, schon einige Kontakte, Kunden, auch Mitarbeiter schon in Asien?
Ja, also eine unserer Kolleginnen wohnt in Singapur.
Ah ja, okay. Sehr spannend. Wie viele Leute seid ihr insgesamt jetzt?
Wir sind 12 bis 15, je nachdem, wie du rechnest. Ne? Also wir haben schon viele Freelancer, die Vollzeit für uns arbeiten oder hauptsächlich für uns. Deswegen je nachdem, wie du rechnest. Aber 12 ist auf jeden Fall eine Nummer, die ich nennen kann.
Ja, und sehr spannend ist, dass ihr kein Office eigentlich habt. Also ihr schreibt auf der Seite 100% remote und das schon immer. Hm. Das ist natürlich gerade in der Zeit jetzt, in der Krise, wo alle Homeoffice machen müssen, natürlich eine sehr spannende Sache. Da habt ihr quasi einen Vorteil, weil ihr das schon gewohnt gewesen seid.
Ja, das stimmt total. Und allerdings ist es halt auch, und das mussten wir feststellen, ein Vorteil, den man schwer seinen Enterprise-Kunden irgendwie erklären kann. Weil aus zum Beispiel dann halt Sicherheitsgründen und sowas, ne, wenn ich denen erzähle, hey, benutzt doch mal diese eine Software, also ShareX zum Beispiel, Windows-User, ist eine tolle Software, mit der man mega easy Screen-Recording, Screen-Grabs, alles Mögliche machen kann, was halt die Arbeit auf Abstand extrem erleichtert. Ich sehe was auf meinem Bildschirm, will dir was erklären, es dauert genau 20 Sekunden, dann habe ich es erklärt, ein Video aufgenommen, du hast es gesehen, aber asynchron kannst du es dir angucken. All die Vorteile von diesem Remote-Arbeiten sind damit zusammengekommen. Aber erzähl das mal jemandem, der im Enterprise arbeitet. Der hat natürlich keine Möglichkeit, das zu installieren. Das geht gar nicht. Der hat null Rechte. der kann irgendwas runterladen und dann kommt halt dieses, ja, frag mal deinen Admin. Und bevor der das zugelassen hat, geht da gar nichts. Wir hatten sogar, dass unsere Chrome-Extension, die halt eigentlich im Chrome-Browser funktionieren soll, nicht funktioniert, weil die halt dann auch dann wieder API-Calls hat zu einer IP, die geblockt ist. Also nicht, weil die nicht uns wollen, sondern einfach, weil alles, was nicht super Vanilla ist, wird einfach automatisch geblockt.
Mhm. Also du willst sagen, das, was für euch normal ist, weil ihr euer Team entsprechend organisieren müsst, ist eben nicht normal Enterprise-Kunden, beziehungsweise bis jetzt nicht normal. Das könnte sich ja auch ändern durch die Corona-Krise.
Das ist natürlich die große Hoffnung. Mhm. Und ich denke, das sehen wir auch. Ne? Also dass zum Beispiel auch Telehealth und auch psychologische Therapie auf Abstand, wo Leute immer gesagt haben, ja, das geht ja gar nicht. Auf einmal geht das alles. Also auch natürlich nur zum Teil, es kann es nicht komplett ersetzen, aber ich glaube, vieles von diesem auf Abstand arbeiten, was ja wir beide, glaube ich, schon sehr gut kennen, das setze ich jetzt auch immer mehr durch, weil es jetzt durchgesetzt werden muss.
Mhm. Du konkret arbeitest von zu Hause oder gehst du in einen Coworking-Space oder wie sieht das aus? Oder habt ihr doch ein kleines Büro immerhin, wo du mit 2-3 Kollegen zusammensitzt?
Nee, die meiste Zeit wirklich, wirklich zu Hause. Also ich kann eine Sache sehr empfehlen, das ist auch wirklich jetzt bei Ausgangssperre quasi oder sehr eingeschränkte Bewegung, die wir ja gerade haben in Deutschland, mega praktisch, ein Walking Desk. Also ich habe mir mal so Ikea-Sachen an die Wand genagelt und dann eine Treadmill, also eine Laufband davor gesetzt und ich kann jetzt gehen, 3,6 Kilometer pro Stunde und dann halt arbeiten und das ist ein Riesenunterschied, den ich gerade sehr genieße, wo halt der Rest der Welt ja hauptsächlich einfach nur rumsitzt und vielleicht mal irgendwie im Kreis laufen kann im Wohnzimmer. Ja, ich mache es also wirklich von zu Hause aus und habe auch die Wohnung darauf optimiert.
Aber du redest gerade nicht vom Laufband aus.
Nee, das würdest du hören. Also das geht leider nicht.
Ich hätte mich gewundert, so smooth.
Ich bin gerade im Schlafzimmer. Ich hoffe, man hat die leicht gedämpfte Akustik.
Ja, nee, alles top.
Dank der Matratze.
Sehr schön, Jonathan. Ich glaube, wir sind durch. Damit danke ich dir für deine Zeit. War sehr spannend.
Ja, sehr gerne.
Und wünsche dir natürlich alles Gute privat wie auch eben beruflich jetzt mit deinem Startup in der Corona-Krise.
Ja, ich danke dir. Und ebenso.
Ciao, ciao.